Wir sind in einer Predigtreihe über den Heiligen Geist. Meine drei Punkte habe ich heute an drei verschiedenen Bibeltexten, die wir entlang gehen werden. Und ich starte damit ein Gleichnis für den Heiligen Geist. Wir haben soeben das Evangelium dieses Ewigkeitssonntages gehört, die wahrscheinlich für viele von euch bekannte Geschichte mit dem Gleichnis, das Jesus vom Himmelreich erzählt, mit den 10 Brautjungfern, mit den 10 Jungfrauen, die sich scheiden. Die spannende Frage ist der Ölvorrat. Da gibt es die klugen Jungfrauen, die haben vorgesorgt. Und jetzt, je nach Bibelübersetzung, gibt es die Törichten, die Dummen, die Einfältigen, die gedankenlosen Jungfrauen, die nicht genügend Öl in ihren Lampen haben. Wofür steht das Öl? Wir sind in einer Predigtreihe über den Heiligen Geist. Wir hatten vor 2 Wochen ein Seminar, wo ich auch nochmal ganz viel Neues zusammenbekommen habe. Wir haben uns da mit gängigen Bildern der Heiligen Schrift für den Heiligen Geist beschäftigt. Und ein Bild, was immer wieder vorkommt für den Heiligen Geist, ist das Öl. Ihr wisst ja vielleicht, im Alten Bund ist es so, dass Könige und Priester mit Öl gesalbt worden sind, bevollmächtigt sind, autorisiert worden sind, beauftragt worden sind. Und dass der jüdische Glaube sich schon darauf richtet, dass einmal der in besonderer Weise Gesalbte Gottes kommen wird. Also mit Öl Gesalbte, der Gesalbte, man könnte es auch übersetzen mit Messias oder Christus. Und das Spannende im Neuen Testament ist, dass der Heilige Geist ja über alle ausgegossen wird, die an Jesus glauben, die Christus als ihren Herrn nennen. Das heißt, mit diesem Schlüssel kann man auch dieses Gleichnis nochmal ganz anders verstehen. Wenn das Öl für den Heiligen Geist steht, dieser Ölvorrat, da wird ja gesagt, es gibt etwas in einem Christenleben, das muss man immer wieder auffüllen, damit es dann im richtigen Moment auch zur Verfügung steht. Ich finde, es klärt sich zumindest eine Seite dieses Gleichnisses sehr gut, dass damit die Beziehung gemeint ist, in der wir zu Jesus stehen, zum Heiligen Geist. Und dass das dazu beiträgt, dass wir unsere Vorräte auffüllen, die wir aber immer wieder nachfüllen müssen. Das erklärt auch diese rätselhafte Stelle, warum die klugen Jungfrauen den anderen nichts abgeben können. Nicht, weil sie egoistisch sind, sondern weil den Heiligen Geist, den kannst du nur selber empfangen. Den kannst du nicht teilen. Du musst selber zu Christus, dem Herrn, Ja sagen. Dann bekommst du den Heiligen Geist. Und wir sind auch heute wieder eingeladen, dran zu bleiben an dieser Beziehung zu Jesus. Deswegen sagt nämlich der Bräutigam zu denen, die dann draußen bleiben müssen, ich kenne euch nicht. Es geht um eine Beziehung, die der Heilige Geist in unserem Herzen mit Jesus lebendig hält. Und deswegen, das war mein erster Punkt, ein Gleichnis für den Heiligen Geist. Also wenn man das weiß, dann leuchten auch altbekannte Texte nochmal ganz anders auf. Und wer das nochmal nachlesen will in Ruhe, ich habe das heute Morgen auch getan, aber das führt jetzt zu weit. Es gibt wirklich auch Schriftstellen im 1. Johannesbrief. Lest mal nach, 1. Johannes 2, Vers 20 und Vers 27, da wird wirklich gesagt, durch Jesus Christus sind wir im Heiligen Geist gesalbt. Und wir werden dazu aufgerufen, in dieser Salbung auch zu bleiben und zu leben. Das war ein Gleichnis für den Heiligen Geist. Also, wir können damit den Heiligen Geist als Vorbereiter verstehen, der uns sozusagen durch die Beziehung zu Jesus bereit macht, wenn Jesus einmal wiederkommt oder wenn wir so den Weltuntergang im Kleinen erleben, in unserem persönlichen Sterben, dass wir wissen dürfen, wir sind vorbereitet, weil wir mit Jesus in Beziehung stehen und den Heiligen Geist haben. Zweitens, der Heilige Geist bringt Ewigkeit in unsere Herzen. Und dazu habe ich euch eine zweite Schriftstelle herausgenommen. Sie ist abgedruckt im Blatt und wird vielleicht jetzt hier auch gleich erscheinen, und zwar aus Römer 11. Ihr wisst vielleicht, es ist immer gut, das können wir auch vom Judentum lernen, dass wir entscheidende Passagen der Heiligen Schrift auswendig lernen. Warum? damit der Heilige Geist uns an Schriftworte erinnern kann, wenn es wichtig ist. Das ist also gelebte Tradition des frommen Judentums. Und eine Schriftstelle, Römer 8, das ganze Kapitel 8, man nennt es auch das hohe Lied des Geistes, also oder das hohe Lied der Hoffnung, da wird ganz viel über den Heiligen Geist gesagt. Und eine Stelle habe ich rausgegriffen, einen Vers, da sagt Paulus über den Heiligen Geist Folgendes: Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Ich weiß nicht, ob ihr euch diesem Gedanken schon mal ausgesetzt habt. Ich finde das wichtig, an diesem Ewigkeitssonntag darüber mal nachzudenken. Also, bestimmt habt ihr schon gehört, dass der Heilige Geist ja dafür zuständig ist, dass er uns vermittelt, wir sind Kinder Gottes. Ja, also in dem Moment, wo du an Jesus glaubst, ihn als Herrn bekennst, empfängst du den Heiligen Geist und weißt du in deinem Herzen, ich bin ein geliebtes Kind, ich bin ein geliebter Sohn, ich bin eine geliebte Tochter. Das macht der Geist, dass er uns das deutlich macht, wir sind geliebte Kinder Gottes, deswegen dürfen wir den Vater als Abba, als Vater anrufen. Nun geht Paulus aber noch weiter und sagt den Christen in Rom und auch uns, also ihr wisst ja, ihr habt den Heiligen Geist, den Geist der Kindschaft in euch, der wohnt in euch. Ihr habt also einen Mitbewohner in euch drin. Jeder von uns, der Christus als Herrn bekennt, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn das so ist, sagt Paulus, könnt ihr auf Jesus als den Prototyp des Glaubens sehen. Er ist nämlich auferweckt worden durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, wer ist eigentlich für die Auferweckung zuständig und warum spricht man eigentlich, wenn man präzise sprechen will, nicht von Auferstehung, sondern von Auferweckung? Naja, Jesus konnte das nicht selber machen, der war tot. Er musste sich erwecken lassen und für Schöpfungsvorgänge und für Neuschöpfungsvorgänge und für die Auferstehung ist in der ganzen Heiligen Schrift der Heilige Geist zuständig. Und deswegen sagt Paulus uns, und das ist wunderbar, er sagt, also liebe Leute, ihr habt den Heiligen Geist als Mitbewohner in eurem Körper, in eurem sterblichen Körper. Und je älter ihr werdet, umso mehr merkt ihr, ihr kriegt vielleicht weniger Haare oder ihr werdet grau oder ihr habt Zipperlein, der äußere Mensch verfällt. Ja, je älter wir werden oder auch durch Krankheit und so weiter und so fort. Aber Paulus sagt uns, ihr habt den Heiligen Geist in euch, der für die Totenauferweckung zuständig ist. Und ihr könnt das an Jesus sehen. An diesem Jesus hat der gleiche Heilige Geist, der auf dem Sohn ruhte, der jetzt in euch ist, hat seinen Leib auferweckt von den Toten. Und so dürft auch ihr wissen, so dürfen wir wissen, der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist der Ewigkeitsvermittler, er ist jetzt schon da und macht uns gewiss, dass auch unsere sterbliche Hülle einmal verwandelt werden wird durch den Geist Gottes. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig zu wissen. Der Heilige Geist ist jetzt schon da. Wir haben diesen Garant in uns und er wird unseren Leib einmal verwandeln. Auferstehung ist ja, hat etwas mit dem Leib zu tun. Ja, es ist nicht nur irgendwie die Seele, sondern jüdisch gedacht immer mit dem Leib und Paulus führt das an anderer Stelle ja auch auf, dass wir in eine neue Leiblichkeit verwandelt werden. Der Heilige Geist bringt also Ewigkeit in unsere Herzen. Lasst uns das festhalten. Jetzt komme ich zu meinem dritten und ich denke auch herausforderndsten Punkt mit einem sehr ungewöhnlichen Text, der auch ein bisschen gruselig vielleicht klingt, wie der Heilige Geist trockene Knochen wieder lebendig macht. Mancher von euch ist in der Osternacht auch regelmäßig hier dabei. Da gehört es zu den Klassikern, dass diese großartige Vision des Propheten Hesekiel in der Osternacht unter anderem gelesen wird. Der Prophet Ezechiel ist ja jemand, der eine unglaublich schwere Botschaft an sein Volk zu vermitteln hatte. Er war Priester in Jerusalem. Er ist verschleppt worden mit der ersten Deportation nach Babylon. Und erlebt sozusagen aus nächster Nähe mit, wie sozusagen sein Volk immer mehr zusammenklappt. Und er hat harte Gerichtsworte für sein Volk weiterzusagen. Er muss das auch an seinem eigenen Leib durchbuchstabieren. Also wirklich entsetzlich, was er da so im Auftrag Gottes machen muss. Und dann gibt es im zweiten Teil des Hesekiel- oder Ezechiel-Buches eine überraschende Wende. Und zwar gerade am Tiefpunkt, als es heißt, der Tempel ist zerstört. Und ihr wisst alle, für das Volk Israel ist damit fast alles zerstört. Der Tempel ist zerstört. Und an diesem Tiefpunkt kommt dieses 37. Kapitel unter anderem und heißt es, dass der Geist Gottes den Propheten Hesekiel ergriffen hat und auf ein Totenfeld geführt hat. Und vielleicht muss ich noch was dazu sagen. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, ihr habt ihn abgedruckt, der wird, denke ich, auch eingeblendet in Teilen. Aber da heißt es so am Ende, dass natürlich unter den Israeliten, als sie das mitbekommen haben, der Tempel ist zerstört, Jerusalem ist eingenommen, alles ist irgendwie weg, dass es da so ein Totenlied gab, was unter den Deportierten und auch unter allen anderen da umherging, dass sie so sagten, unsere Knochen sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Also alles ist zusammengebrochen und in diesem Moment wird der Prophet Ezechiel also vom Geist ergriffen und wird auf ein Totenfeld geführt. Ich lese jetzt nicht alles vor. Ich sagte, es ist ein bisschen gruselig, wenn man sich das vorstellt, weil es ja wirklich sehr ins Detail geht. Es ist klar, dass er nicht nur irgendwie so im Kopf irgendwas sieht, sondern er sieht ja sehr genau, was da passiert. Er sieht also ein Totenfeld, also nehmen wir an, es ist ein Friedhof und dann wird von diesen Knochen noch gesagt, sie sind nicht nur tot, es sind also nicht nur Skelette, sondern da ist alles schon ab. Die sind vertrocknet oder Luther-Übersetzung sagt verwelkt, also es geht wirklich sehr ins Detail. Und jetzt kommt es zu einem sehr berührenden Dialog zwischen den beiden, dass Gott zu Hesekiel sagt, du Mensch, können diese Knochen wieder lebendig werden? Und jetzt antwortet ihm der Prophet Ezechiel, Herr, mein Gott, du weißt es. Und jetzt wird es ganz spannend, dass Gott ihm den Auftrag gibt, Sprachrohr zu sein und den Schöpfungsvorgang noch einmal zu initiieren. Also, dass Gott ihm mit meinen Worten formuliert sagt, Ezechiel, jetzt rede zu diesen Knochen, dass sie wieder Fleisch bekommen, dass sie wieder Sehnen bekommen und so weiter. Und ich, der Herr, sagt Gott, werde ihnen den Lebensgeist geben. Und dann heißt es in dieser Stelle, er redete als Prophet, noch während ich redete, wurde es laut und die Erde bebte. Und jetzt wird das so beschrieben, die Knochen rücken zusammen, das Fleisch wächst wieder ran. Es war ein lautes Rauschen. Wenn der König kommt, da bebt auch die Erde. Wenn der Heilige Geist kommt, bebt auch die Erde. Ein lautes Rauschen, die ganzen Knochen setzen sich zusammen. Und es ist ja ein bisschen wie am Anfang der Schöpfung. Da gibt ja Gott auch seinen Lebensodem in jeden Menschen hinein. Das ist noch nicht der Heilige Geist, aber diesen Lebensodem. Aber der Geist des Lebens fehlt noch. Und im zweiten Akt sagt Gott zum Propheten Hesekiel, jetzt ruf den Lebensgeist heran, rede als Prophet zu diesem Lebensgeist. Ja, du Mensch, rede als Prophet zum Geist und sag, so spricht Gott der Herr, Geist, komm herbei aus den vier Himmelsrichtungen, hauch diese Toten an, damit sie wieder lebendig werden. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Da kam Lebensgeist in sie und sie wurden wieder lebendig. Sie standen auf, es war eine sehr große Menschenmenge. Wisst ihr, woran das auch erinnert, diese Szene, die im Neuen Testament vielfach aufgegriffen wird? Ganz besonders natürlich im letzten Buch der Bibel, wo diese großen Visionen nochmal aufgenommen werden, weil Ezechiel hat etwas gesehen, was weit über seine Zeit hinausreichte. Im Johannesevangelium wird uns erzählt, als sich Jesus von den Jüngern verabschiedet, gibt es mal eine Szene, dass es heißt, und er blies sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Das ist also auch wieder dieser erste Schöpfungsvorgang. Hier wird dran angeknüpft, also Jesus vermittelt den Heiligen Geist, dieser Geist des Lebens kommt über ja, das, was Gott schenkt, über das, was Gott hier verheißt. Das heißt, Ezechiel sieht hier etwas in allen Details, wie die Toten wieder lebendig werden. Paulus spricht ja später auch mal drüber, aber ich finde es wirklich so wichtig, dass wir den Geist Gottes anrufen dürfen über all dem, was tot in unserem Leben ist, was vertrocknet ist. Und dass wir auch wissen dürfen, am Ende wird es so sein, dass dieser Heilige Geist dann auch angerufen werden wird, von Gott in Bewegung gesetzt wird und dass dann unsere Leiber, unsere verwelkten Knochen, wie auch immer, in eine neue Leiblichkeit verwandelt werden und bei Gott sein werden. Also, Gott spricht es seinem Volk zuerst zu, aber er spricht es auch uns zu. Es ist ja wie jedes Wort im Alten Bund zuerst für sein Volk gedacht, dass er sagt, ich gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Und er sagt dieses ganze Panorama, was dem Volk Israel gilt, dass er sagt, ich führe euch wieder ins Land zurück, ihr werdet dieses Land wieder besitzen. Aber dann eben diese großartigen Worte, der Heilige Geist macht lebendig und er kann es bei den Dingen, die wir für unmöglich halten. Also denkt an diesen Eingangsdialog und das spricht mich so an und ich glaube, da ist so viel Potenzial drin, was Gott auch heute und hier uns schon öffnen will, dass Gott zu dem Hesekiel sagt, du Mensch, können diese Knochen wieder lebendig werden? Und diese demütige, aber auch kluge Antwort von Ezechiel, dass er eben sagt, Herr, mein Gott, du weißt es. Ja, Gott weiß es. Und Gott kann lebendig machen, auch wenn wir sagen, es ist alles vorbei. Unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Ich weiß nicht, was dich gerade beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Umgang mit dem Thema Tod oder ob du auch an Leute denkst, die mit dem Tod zu tun haben. Das sind ja alles schwere Gedanken. Aber in diese Gedanken spricht Gott hinein und will er uns seinen Geist geben und will er auch, dass wir ihn bitten darum, dass der Geist Gottes kommt und dass er unser Todes wieder lebendig macht und wir wissen, ja, wir gehören dazu. Ich möchte nochmal wiederholen, wie der Geist die Ewigkeit in unser Herz schreibt. Wir haben uns ein Gleichnis für den Heiligen Geist angeschaut, an den 10 Brautjungfern, dass der Vorrat der klugen Jungfrauen darin besteht, dass sie mit Jesus in Verbindung sind, dass sie gesalbt sind im Heiligen Geist, dass sie die Verbindung halten. Wir haben uns angeschaut bei Paulus, wie der Heilige Geist als unser Mitbewohner, der Garant ist, der Brückenkopf für die Ewigkeit und die Ewigkeit in unser Herz schon bringt, hier und heute. Und wir haben uns beim Propheten Ezechiel angeschaut, wie er uns lebendig macht und einmal auch unsere Knochen, unsere vertrockneten Knochen, wieder neu verwandeln wird zum Leben. Ja, lass uns diese Worte aufnehmen und ins Herz schreiben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.